Jetzt läuft's.
Okay.
Weil dann, wir machen hier Sperre.
Genau, das ist gut. Ja, dann muss man halt jetzt die Pause wegschneiden. Und
ja, wir können da später starten.
Wenn ja, dann starten wir, wenn alle da sind.
Ja, genau. Dann machen wir
so, und Stellschutz. Gut.
Ist schon an.
Ja. Überall, wo man reinpusten muss, das finde ich, das hat's mir, hat nie gefunkt.
Wer spürt das cool?
Bestimmt.
Das hat so von der auch cool, aber das habe ich noch nie probiert.
Ja.
Für Oboe und Klarinette hätte ich keinen Nerv. Das wäre mir zu viel.
Ich bin auf den Saiten und dann, das passt schon.
Bei Klarinette?
Ja, schön.
Herbei, oh ihr Gläubigen, jetzt kommt eine Predigt, oh kommet und höret zu. Ja? Ja, oh ja, komm doch hier rüber, weil sonst, also. So, ihr Lieben, also genau, und Geburtstags, Erwachsener. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und für das Vorrecht, euch das Evangelium verkünden zu dürfen. Nicht, dass ihr es nicht schon gehört habt, aber wie die Gerda gesagt hat, es tut uns immer mal wieder gut, frisches Manna zu ernten, auch wenn das Manna von heute tatsächlich das gleiche Manna von gestern ist, habe ich gelesen im 2. Mose. Genau. Deswegen bin ich sehr gespannt, weil immer wenn wir das Wort Gottes predigen, steckt die Verheißung dahinter, dass er selber über seinem Wort wacht, dass es ausführt, wozu es gesandt ist. Und das Evangelium, Euangelion, ist die gute Botschaft, die von einem, die in alle Welt ausgeht. Und ich bin gespannt, was in euren Herzenswelten oder Lebenswelten dieses Evangelium berührt, zum Schwingen bringt, hervorbringt, welche Samen ausgesät werden auf den guten Boden eures Herzens und der dann bekanntlich 30, 60 und 100-fältig Frucht bringt. Genau. Ich habe gedacht, ich sage noch kurz was zu Martina und mir. Wir sind beide jenseits der 50, haben zwei wunderbare Teenager-Kinder, die zu Hause sind und wahrscheinlich das ein bisschen feiern, dass es kein Limit gibt, wann man die Minecraft-Welt verlassen muss oder wie lange man mit seinen Freunden und Freundinnen, ja, heute telefoniert man ja gar nicht mehr, facetimed, twitcht und streamt und so weiter. Wenn wir, aber Oma wohnt im Nachbarhaus, die guckt, ist alles gut. Ja? Genau. Genau, in Schwäbisch Hall sind wir zuständig bei Passion für ein Stück Lobpreis. Nebenbei bin ich noch für Tontechnik und Aufnahmegeschichten zuständig. Und Martina und ich sind seit jetzt bald 15 Jahren bei Passion für die ganze Seelsorge zuständig. Seit 10 Jahren sind wir mit HeartSync unterwegs. Genau, das ist mit HeartSync. Das ist ein Seelsorgeansatz, der heißt halt HeartSync und nicht SoSo. Aber SoSo ist SoSo und HeartSync ist HeartSync und ICL ist ICL und BTS ist BTS und Ignis ist auch was. Aber letztlich, hoffentlich geht es immer um Jesus. Ja, dann sind wir alle dabei. Genau. Und was wir gelernt haben, und das ist das andere, wir haben dieses Jahr beide unser 25-jähriges, 25. oder das nächstes Jahr? Unser 25-jähriges Vollzeitjubiläum gefeiert.
Ach ja.
Genau, da haben wir angefangen, seinerzeit in einer gleichen Gemeinde, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Sie hat das Seelsorgeteam aufgebaut, ich habe das Lobpreisteam aufgebaut. Und so irgendwann haben wir dann festgestellt, wir könnten das auch gemeinsam weiter tun. Und seitdem sind wir miteinander da unterwegs. Was wir gemerkt haben über die letzten Jahre ist, alles steht und fällt mit dem Evangelium. Bumm, da. Ja? Und das ist sogar gar keine neue Geschichte. Ja? Also schon im Galaterbrief beginnt Paulus richtig steil und sagt, Jungs, wer ein anderes Evangelium glaubt als das Evangelium, das ich verkünde, der, schon mal gelesen, jetzt wird es heftig, der steht unter dem Fluch, der ist verflucht, der hängt wieder im Fluch des Gesetzes, der Sünde und des Todes. Puh. Ja? Also ist es immer richtig gut, dass wir immer wieder, wie sagt man da, wie Paulus nach Jerusalem gehen und schauen, ist das Evangelium, das ich verkünde, dass ich glaube, das Evangelium, das Jesus gelebt hat, das die Apostel, die Augenzeugen gesehen haben, was die Apostel in die Welt getragen haben und dann ihren Schülern, den Kirchenvätern mitgegeben haben, die es dann meistens voluminös aufgeschrieben haben. Ist das Evangelium vielleicht sogar das, wodurch ich zum Glauben gekommen bin? Oder bin ich wegen einer anderen Botschaft zum Glauben gekommen? Auch das ist interessant. Ja? Und deswegen müssen wir uns als allererstes, weil ihr werdet es vielleicht mit zwischendrin so merken, ich stamme aus einer Familie von Lehrern und ich habe 5 Geschwister und 4 davon sind Lehrer und einer ist Physiker, also das kommt aufs Gleiche raus. Ja? Alles beginnt mit, wir müssen erstmal definieren. Definieren ist blöd, aber wir brauchen erstmal eine Klarheit, was ist das Evangelium? Und dann habe ich gedacht, wenn ich euch das Evangelium verkündigt habe, dann muss ich es ein bisschen machen wie Jesus. Ich darf euch allen dann ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ja, so auf den, mal an den offenen Nerv von was glaube ich eigentlich, was das Evangelium ist, klopfen. Und je nachdem sehen wir, ob es noch ein bisschen Wurzelbehandlung braucht, weil ich vielleicht ein anderes Evangelium gehört habe. Oder ob du sagst, nee, gib mir den Döner, damit ich reinbeißen kann. Ja? Das gehört immer dazu. Und ich muss euch sagen, als ich das vorbereitet habe, habe ich irgendwann zu Martina gesagt, gute Güte, wie wenig haben wir bisher vom Evangelium begriffen. Und wir sind seit, was weiß ich, seit 15, 20 Jahren fast schon bei Passion auf dem, zuerst haben wir Identität in Christus, war unser Schwerpunkt, dann sind wir rüber zu Gnade und bis irgendwann haben wir gemerkt, oh, Gnade ist ja nur ein Teil des Evangeliums, wir müssen jetzt breiter werden, wir müssen das ganze Evangelium nochmal ergründen, vertiefen. Und wir haben aber gemerkt, schon damals, wann immer wir Identität in Christus verkündigt haben, oh, da müsst ihr aufpassen. Ja, oder dann haben wir die Gnade verkündigt. Und dann hieß es, oh, jetzt passt mal auf, dass das keine Lizenz zum Sündigen wird. Dann haben wir gesagt, ja, aber schon der Paulus schreibt, sollen wir jetzt sündigen, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Was wollt ihr eigentlich von uns? Ja, das Evangelium ist viel zu gut, was ihr verkündigt. Dann sage ich, ja natürlich, es heißt gute Botschaft. Und wenn es die allerbeste der allerbesten Botschaften ist, dann muss es die beste und die guteste, hoffentlich sind keine Deutschlehrer da, ja, muss es die beste Botschaft aller Weltzeiten sein. Und das ist ziemlich lang. Ja? Und es kann und es wird keine bessere Botschaft geben. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns angucken, was ist das eigentlich? Ja? Und deswegen will ich euch hineinnehmen in die 4 Offenbarungen des Evangeliums. Und da ihr bestimmt schon lange im, wie sagt man da, im Visuellen unterwegs seid, werdet ihr schlagartig feststellen, oh, das Kreuz hat vier Enden. Eine nach oben, eine nach unten, eine nach rechts und eine nach links. Und ich habe gedacht, das war mein Impuls, als ich vor dem Computer saß, so dieses, okay, erzähle über die vier Ecken des Kreuzes, die vier Offenbarungen des Evangeliums. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, könnt ihr das lesen, weil, das ist relativ klein. Aber ich sage euch das alles. Ob das was ändert, ich habe die Schriftgröße zu klein gemacht, es ist wie es ist. Egal. Die erste und die wichtigste Offenbarung des Evangeliums ist, dass Jesus den Vater offenbart. Es gibt auf dieser Welt nur eine wahre Offenbarung Gottes und das ist, wie Jesus seinen Vater vorstellt. Alles andere verkündigen, das nicht der Verkündigung Jesu entspricht, ist nicht die volle Offenbarung Gottes. Und das ist spannend, weil die Menschheit seit der Schöpfung war auf der Suche, wie ist Gott? Wie kommen wir in Beziehung mit ihm? Ja, Turmbau zu Babel hat nicht wirklich funktioniert. Was muss ich tun? Welches Opfer muss ich bringen? Klammer auf, Mose 613, Gebote und Verbote. Was muss ich tun, damit ich in Beziehung zu Gott komme? Und Jesus ist der die Antwort gegeben hat. Oder man könnte sagen, in dem Moment, wo Jesus Mensch wurde, ja, Johannes 1, das Wort wurde Mensch, oder das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit, in dem Moment, wo Gott selber sich in Christus offenbart hat, wurde klar, so ist Gott. Das heißt also, kleine Daumenregel, wenn dir jemand was von einem Jesus erzählt oder von einem Gott oder Vater im Himmel, der nicht dem Reden und dem Wesen von Jesus, wie er in der Bibel bezeugt ist, entspricht, dann ist es nicht Jesus. Dann ist es auch nicht der Vater im Himmel. Weil Jesus selber sagt, der Vater und ich sind eins. Ja, das ist, da gibt es kein Anfang, wo der Vater anfängt und Jesus aufhört. Es ist eins. Ja, deswegen tut Jesus nur, was er den Vater tun sieht. Ja, deswegen redet er die Worte des Vaters. Deswegen sagt er auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, Jesus offenbart uns den Vater. Die zweite große Offenbarung ist, Jesus offenbart nicht nur die Person oder das Wesen Gottes des Vaters, sondern er zeigt gleich, dass ist die Form von Beziehung, das ist die Art von Miteinander, für die du vor Grundlegung der Welt erdacht, geschaffen wurdest, um mit Gott in Beziehung zu sein und zu leben. Das ist die zweite Offenbarung. Die dritte, ich habe die falsche Seite geguckt. Und Jesus hat nicht nur das wahre Wesen Gottes offenbart und dieses, wie kann ich als Mensch mit Gott in Beziehung sein, sondern er hat auch geoffenbart, was bedeutet wahres Menschsein? Was bedeutet das, was ist dieser Grundgedanke Gottes hinter meiner Schöpfung als Mensch in seinem Ebenbild, belebt durch seinen Geist, und hineingesetzt in seine sehr gute Schöpfung, als ein sehr gutes Geschöpf. Wow, was bedeutet das? Ja? Und aus den dreien lernen wir dann, wenn ich weiß, wer Gott ist, wenn ich weiß, wer ich bin, als sein geliebtes Kind, und ich in der Beziehung zu Gott bin, dann kann ich daraus schlussfolgern, für welche Art von Beziehung zu meinem Mitmenschen hat Gott mich geschaffen? Ja? Weil so wie Gott mit mir in Beziehung ist, ist er mit jedem oder würde er gern mit jedem anderen auch in Beziehung sein. Da ist kein qualitativer Unterschied. Jetzt natürlich kommt gleich die Frage, leben denn alle so in Beziehung mit Gott? Nee, aber Gott hat schon alles gemacht, dass es jederzeit für jeden möglich ist. Und ich will nochmal darauf eingehen, diese vier Punkte heute Morgen zu setzen. Und das ist schon recht spannend. Ja? Nämlich, Jesus offenbart den Vater. Und das habe ich schon uns erzählt. Der Vater ist eins mit Jesus, so wie Jesus eins mit dem Vater ist. Ja, wenn du durchs ganze Johannesevangelium gehst, oder dann wirst du ganz viele Verse finden, die in diese Richtung gehen. Oder selbst Paulus sagt es, das ist das Geheimnis auch ein Stück, das vor Weltzeiten verborgen war, dass wir in Christus sind und Christus in Gott. Jesus ist eins, nee, der Vater ist eins mit Jesus und Jesus ist eins mit dem Vater. Und Jesus sagt selber zwei ganz wichtige Wesenszüge Gottes oder seines Seins, nämlich Gott ist gut. Ja, das ist diese Diskussion, einer nur ist gut. Was nennst du mich gut? Einer nur ist gut, der Vater. Johannes schreibt in seinem Brief, Gott ist die Liebe. Ja, und die Liebe ist in Gott und so weiter. Und ich glaube, diese beiden Wesenszüge Gottes sind der Prüfstein. Wenn irgendwas gut ist, ja, wir haben gesungen, alles was gut und vollkommen ist, ja, so ungefähr, oder wie hieß es? Alles was gut und
vollkommen ist, kommt von dir.
Nee, das war nur mal.
Alles was gut ist, kommt von dir.
Alles was gut ist. Warum kommt all das Gute von Gott? Weil er gut ist. Ach so, ja. Das bedeutet aber auch, und da kennt ihr den 180-Grad-Flip? Ja, also du drehst was um 180 Grad und du weißt, was das Gegenteil ist. Wenn etwas nicht gut ist, kommt es auch nicht von Gott. Huh, ja, stimmt, ja, Steuererklärung kommt auch vom Finanzamt. Ja, oder Heizungsrechnung oder keine Ahnung, ja. Und das ist manchmal, und das ist das Erste, weil durchs ganze Alte Testament die Menschen, die ja noch nicht Jesus kannten, sich manchmal nicht ganz sicher war, ob das Nicht-Gute wirklich vielleicht nicht auch von Gott kommen könnte. Ja? Und deswegen, ihr Lieben, Jesus zeigt, so ist Gott. Und er sagt, Gott ist gut. Und was nicht gut ist, ist nicht Gott. Ja? Zum Beispiel ganz spannende Stelle, oder nee, da kommen wir vielleicht auch später drauf. Im Alten Testament gibt es immer wieder Dinge, von denen wir sagen, Jesus hätte sie wahrscheinlich so nicht gemacht. Aber die Autoren schreiben, als hätte Gott sie getan. Und das ist was ganz Spannendes. Wenn ich dann mit den Augen der Emmaus-Jünger zurückgucke, sehe ich, oh, das war ja gar nicht Gott. Weil Jesus hat sich an anderen Stellen anders im Alten Testament offenbart. Ja, also ganz spannend. Der Vater war immer gut, ist immer gut und er bleibt immer gut. Gott ist die Liebe. Er war immer Liebe und er bleibt immer, immer Liebe. Er ist immer das Leben, er ist immer das Licht. Und dann ganz spannend, die maximale Offenbarung, wer Gott ist und wie er ist, ist am Kreuz. Seht, wie der Vater uns geliebt hat und Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir waren schon erlöst, bevor wir wussten, dass es überhaupt Erlösung gibt. Das ist Wesen Gottes, das ist die Agape Gottes, diese Liebe Gottes, die alle menschliche Liebe übersteigt. Das ist das tiefste Wesen Gottes. Wenn dir jemand einen lieblosen Gott verkündigt, ist es nicht der Vater von Jesus. Punkt. Ja? Ich kenne da einen, da gibt es manche Diskussionen, ob der gleiche wäre wie der Vater von Jesus. Der sagt dann zum Beispiel, wenn du die Religion verlässt, muss man dich töten. Das bringt kein Leben, das ist keine Liebe. Dann wird es nicht der Vater von Jesus sein. Ja? Ups, ja, ihr merkt, ich fange jetzt schon an, Konsequenzen zu ziehen aus dieser Botschaft vom Kreuz, aus diesen vier Offenbarungen am Kreuz. Und auch ganz wichtig, dass wir das uns nicht, dass wir das nicht vergessen, Gott hat eine Grenze seiner Allmacht. Er hat ein paar Grenzen seiner Allmacht. Sakrileg! Und zwar, Gott kann nicht sündigen. Ho! Würdet ihr mir zustimmen? Ja? Ja? Warum? Gott tut nur Dinge, die aus seinem Wesen kommen. Ja? Und das ist das Spannende, da wo Gott nur Leben ist, wird Gott nicht der sein, der tötet. Wo Gott 100% heilig ist, kann und wird er niemals sündigen. Das heißt, wenn Sünde an dir geschehen ist, ist Gott nie der Ursprung. Ja? Gott ist immer Licht. Er kann gar kein Dunkel erschaffen. Ja? Weil das Licht strahlt in die Finsternis und die Finsternis kann es nicht ergreifen. Gott könnte sich ja selber ergreifen. Ja? Auch das, wenn Dunkel in deinem Leben ist, kommt es nicht von Gott. Ganz spannend. Ob das jetzt hochtheologisch, philosophisch Grenzen von Allmacht sind, keine Ahnung. Aber was ich weiß, Gott wird nicht sündigen. Ja? Als ich jung war, gab es ein Jungscharlied, das hieß Gott lügt nicht. Ja, schon mal gehört? Ja, da nicken einige. Ja? Ihr werdet merken, es kommen immer mal wieder ein paar Lieder bei mir durch. Ja? Gott ist gut, wir singen laut, ja, Gott ist gut. Ja, das ist eine Facette der Botschaft des Evangeliums. Die Götter, von denen wir dachten, sie sind böse auf uns. Das ist nicht der Vater von Jesus, weil er ist gut und er liebt uns. Das ist eine gute Botschaft. Das ist die eine Botschaft, die eine Facette des Evangeliums. Dann, Jesus offenbart wahres Menschsein. Und das Krasse ist, du bist vor Grundlegung der Welt erdacht. Ja, Epheser 1, Vers 3 folgende, das wird meine Predigt morgen früh sein, wenn bestimmt viel mehr da sind, dann kriegt ihr alle nochmal voll die Dröhnung, wie cool euch Gott geschaffen hat und was für gute Gedanken er hatte. Und in diesem erdacht und geplant vor Grundlegung der Welt steckt auch was drin, was ich gestern hier auf einem Flipchart gesehen habe. Macht nichts. Nämlich, dass Gottes gute Gedanken über dir schon da waren, bevor Menschen das erste Mal böse Gedanken über dich hatten. Und wenn die bösen Gedanken der Menschen eines Tages aufhören, bleiben die guten Gedanken Gottes über dir stehen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie denkst du über dich? Wenn du schlechter über dich denkst, als Gott über dich denkt, hast du nicht von Gott gelernt. Huh. Mist. Ja. Ah. Und wir waren alle gute Schüler unserer Eltern, unserer Lehrer, unserer Ausbilder und wem auch immer. Und überraschenderweise haben die manchmal wirklich nicht über uns gedacht, wie Gott über uns denkt. Da dürfen wir alle noch wachsen. Und es fängt bei uns selber an, ja? Dass ich lieblich und freundlich und gut über mich denke, auch in den Momenten, wo mein Denken und mein Handeln noch nicht ganz übereinstimmt. Aber wenn es im Herzen beginnt, dass ich anfange, gut über mich zu denken, dann wird es irgendwann mein Fühlen und mein Handeln bestimmen und ich werde gute Früchte des Evangeliums bringen. Genau. Und ihr ahnt es, da wo uns der Vater geboren hat, ja, das ist interessant, also der Vater, normalerweise sind die Väter eigentlich für die Zeugung zuständig, ja, aber wir sind wieder geboren aus Gott, aus dem Vater, okay. Aber das bedeutet ja, dass Gottes ganze reine DNA in uns steckt. Das ganze Erbe Gottes steckt in uns. Puh. Spannende Frage. Ah ja, ich bin noch gar nicht ganz so in dem Erbe. Muss da nicht jemand sterben? Antwort, ja. Es ist schon jemand gestorben, und zwar Jesus. Ha. Das heißt, das ganze Erbe Gottes, das er schon vor deiner Geburt für dich erdacht und bereitgelegt hat, vielleicht schon in dich hineingelegt hat, weil in Christus war die ganze Fülle Gottes leibhaftig und in Christus seid auch ihr zur Fülle gebracht. Also wenn du schon immer wissen wolltest, ob du voll bist, ja. Ja. Denken wir so, handeln wir so, ja. Fällt uns 2 Wochen später ein, oh Mann, eigentlich war ich ja voller Liebe und voller Gnade und voller Barmherzigkeit und voller Frieden und trotzdem bin ich völlig ausgetickt. Ah, ja, die ganze DNA Gottes lebt in uns. Und was hat, ich weiß nicht, sind Biologen unter uns oder Biochemiker, was hat DNA für eine Eigenschaft? Sie multipliziert sich 1:1. Das heißt, wo immer wir hinkommen, wird das Wesen Gottes multipliziert, ob wir wollen oder nicht. Also empfehle ich natürlich, so zu handeln, dass man das Wesen Gottes in uns auch erkennt. Zwinker, zwinker. Und das Schöne ist, in dieser DNA Gottes, und die Martina hat es in ihrem Wort ein bisschen anklingen lassen, ist immer zuerst Beziehung. Gott ist in sich selber Beziehung. Ja, die Beziehung von Vater zu Sohn und von Sohn zu Vater und von Vater zum Heiligen Geist und vom Geist zum Vater, vom Geist zu Jesus und wieder zurück. Gott ist in sich selbst Beziehung, also kann er uns nur zur Beziehung mit sich und anderen Menschen schaffen. Das heißt, alles, was Beziehung zu Gott und zu Menschen mindert, erschwert, ist nicht von Gott. Puh. Ja. Spannend. Ja. Und ich wiederhole das nochmal. Eben weil Gott die Liebe ist und er dich aus Liebe geschaffen hat, bist du zu 100% befähigt zu lieben. Ja, weil du geliebt bist. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja. Das heißt, wann immer du dich eines Tages nicht geliebt fühlst, ihr ahnt es schon, was ich jetzt sage, war es nicht Gott, der dich nicht geliebt hat. Und tatsächlich als Seelsorger ist das eine der häufigsten Dinge, dass wir so gar nicht von Menschen geliebt wurden, dass wir immer noch denken, Gott muss genauso sein. Puh, Gott ist kein Mensch. Gott ist Gott. Was? Gott ist Gott, aber er hat sich in Jesus als Mensch offenbart und Jesus hat geliebt wie der Vater. Ja? Und das ist krass, weil das bedeutet ja, in dem Moment, wo ich aus Gott und durch ihn geschaffen bin und dann später in meiner Wiedergeburt in Christus und durch Christus handle und lebe, bedeutet das ja, dass Gott ist um mir und in mir und er wirkt durch mich. Ja? Das heißt, wenn ich für jemand um Heilung bete, wer macht die Heilung? Das macht Jesus. Ja? Weil er wirkt durch mich. Der Heiland, der Heiler lebt in mir. Ja? Ich kann lieben, weil die Liebe in mir ist. Ja? Und manchmal gibt es Umstände, die mir das echt schwer machen. Ja? Ich kann vergeben, weil mir vergeben ist. Ja? Ich kann barmherzig sein, weil der Vater ist barmherzig. Ich kann gnädig sein, weil der Vater gnädig ist und alles schon in mir ist, weil der Vater und der Sohn haben Wohnung in mir genommen, wo im Tempel des Heiligen Geistes, der mein Leib ist, das ist die beste WG aller Zeiten. Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in mir. Eigentlich wäre es cool, wenn ich da auch einziehen würde. Ja? Weil da ist nämlich alles, was ich brauche. Ja? Und wie krass. Ja? Und das ist diese gute Nachricht, wo Jesus das wahre, von Gott erdachte Menschsein offenbart. Und wir brauchen immer wieder neu diese Offenbarung. Und das Spannende, was dann eigentlich dann noch da mitschwingt, heißt, jetzt drehe ich das wieder um 180 Grad, jede Form von Trennung, jede gedachte Form von Trennung, jede gefühlte Form von Trennung, jede Lehre über Trennung von Gott ist nicht Gott. Es ist nicht von Gott. Weil da, wo jeder Mensch von Gott geschaffen ist, wo jeder Mensch durch die Einhauchung des Heiligen Geistes eine lebendige Seele wurde, wo der Heilige Geist an Pfingsten auf alles Fleisch ausgegossen ist, wo die Erde des Herrn ist und was sie erfüllt und alle Welt nur noch erfüllt sein muss von der Erkenntnis von der Herrlichkeit des Herrn der Herren, sind wir noch nie getrennt von Gott gewesen und wir werden es auch nie sein. Wir haben es nur gedacht, dass es so wäre. Und wir haben uns so gefühlt. Aber die tiefere Wahrheit war, Gott war schon immer um uns und nahe bei uns. Puh. Weil ich erinnere mich, als ich groß war, hieß es, du bist getrennt von Gott. Und wenn du nicht das Gebet in unserer Gemeinde sprichst und die Karte ausfüllst und dann dich auf die Art und Weise taufen lässt, die nur in unserer Gemeinde gilt, dann bleibst du getrennt von Gott in Ewigkeit. Und die Antwort ist, überhaupt nicht. Ja? Du warst schon immer umgeben von Gott, weil Gott ist allgegenwärtig. Und die einzige Hinderung, die es noch gebraucht hat, war, dass der Heilige Geist dich überführt hat von dieser Tatsache, dass du ungetrennt von Gott warst, bist und bleiben wirst. Du darfst dich natürlich, und das ist das Spannende mit dem freien Willen, du darfst dich natürlich in Gedanken und Gefühlen so weit von Gott distanzieren, wie du möchtest. Aber ist halt eine dumme Idee, weil du distanzierst dich in Gedanken und Gefühlen vom Licht, vom Leben, vom Frieden, von der Ruhe und von der Glückseligkeit. Bringt echt nichts. Ja? Und dann macht es auf einmal Sinn. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Wow. Ja? Das ist das wahre Menschsein. Und dann aus diesem Wesen des Vaters und aus diesem Menschsein geschaffen zu Beziehung, lädt uns Gott ein, Beziehung mit ihm zu leben. Von Herz zu Herz und von Angesicht zu Angesicht. Und auch das war was im Alten Testament sehr verborgen war und erst mit Jesus offenbar wurde. Ja? Im Alten Testament heißt es, keiner kann Gott sehen, sonst muss er sterben. Im Neuen Testament heißt es, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Ebenbild durch den Heiligen Geist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Merkt ihr den Unterschied? Ja, im Alten Testament haben sie gedacht, ich sterbe, wenn ich Gott angucke. Im Neuen Testament wird uns befohlen, Gott anzuschauen. Ja, krasse Geschichte. Ja, und das Alte Testament war trotzdem schon Herrlichkeit. Ja, der alte Bund, wie viel mehr der neue Bund, ja, voller Herrlichkeit. Und diese wahre Beziehung zu Gott beginnt ja damit, dass er über dir ausspricht, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Ja? Sollte ein Mensch oder irgendjemand anderes was anderes über dir behauptet haben oder deine Gedanken oder Gefühle, dann war es nicht Gott. Ja? Oder du hast von jemand was gelernt, was nicht von Gott kommt. Gott hat immer Wohlgefallen an seiner Schöpfung. Ja? Wunderbar. Und das Coole ist, nichts kann diese Liebe Gottes an Quantität und Qualität mindern. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ja? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja? Und das ist nicht nur irgendeine verdünnte, leider schon abgelaufene Liebe. Ja, so wie irgendwie eine saure Milch im Kühlschrank. Da, wo die unendliche Liebe Gottes ist, unendlich, wenn man ein Stück von unendlich nimmt, ist das Stück immer noch unendlich. Ja, deswegen ist die Liebe Gottes immer noch unendlich. Haben wir das schon ganz ergriffen? Ja, sprudeln wir jeden Tag überall, wo wir sind, vor lauter Liebe, dass die Leute sagen, lass mich zu deinen Füßen sitzen, weil aus dir fließt Schwarm raus. Ja, da kommt, wo du bist, ist Liebe. Da arbeiten wir noch dran. Ja, da stehen wir uns gerne manchmal selber im Weg. Ja, oder mit einem Zwinkern habe ich neulich, der kam aus einer schwierigen Gemeindesituation und hat mich gefragt, soll ich die Gemeinde wechseln? Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Du kannst Jesus in jeder Gemeinde begegnen und es kann dein Leben zutiefst göttlich verändert werden. Natürlich, manche Gemeinden haben Abläufe und Rituale, die diese Begegnung vielleicht nicht ganz so leicht machen und die einen höheren persönlichen Einsatz für diese Begegnung fordern. Aber grundsätzlich, Gott ist immer da und du kannst ihm immer begegnen, in jedem Gottesdienst, in jeder Begegnung mit einem anderen Menschen. Ja? Weil auch der andere ist ein Geschöpf Gottes. Ja, manchmal ist es echt schwierig, das wahrzunehmen, aber okay. Ja? Und dann gibt es einen richtig krassen Vers, nämlich Johannes 14, Vers 20. Und da sagt Jesus, ich habe ihn noch nicht ganz auswendig gelernt, weil das war erst, der ist mir so richtig ins Herz gefallen. Wir hatten neulich eine Konferenz. Dieses, wo Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin und der Vater in mir und ihr in mir, wie ich im Vater bin. Habe ich es richtig zitiert? Plus, minus, ja? Und es bedeutet, du bist genauso eins mit dem Vater, wie Jesus mit dem Vater ist. Das heißt, du bist mit hineingenommen durch Jesus, in die Dreieinigkeit. Ja? Das heißt, du bist nie mehr allein. Du bist nie mehr außerhalb von Gemeinschaft. Du bist nie mehr außerhalb von Leben, von Liebe, von Licht, von Freude. Ja? Weil Jesus selbst dich in seiner Himmelfahrt mit hineingenommen hat in die Dreieinigkeit. Ja? Wie krass. Ja? Falls du immer dachtest, ich bin ein armer, wie heißt es in den Psalmen? Ich bin ein Wurm und kein Mensch, verachtet vom Volke und verspottet von den Sündern oder so irgendwas. Das kannst du mit Jesus leider nicht mehr von dir behaupten. Du kannst nur noch sagen, ja, sie spotten alle über mich, aber hey, ich bin eins mit Jesus. Wie krass. Spür ich, dass ich jeden Tag eins bin? Ja, ja? Das ist ganz spannend. Ich habe zu Martina mal gesagt, ich bin auch jeden Tag verheiratet, und manchmal merke ich gar nicht, dass ich den Ring anhab, ja. Und trotzdem bin ich verheiratet. Ja, wir sind eins. Ja, sagt ja Jesus, wo Mann und Frau eins werden. Wir sind ein Fleisch. Und du bist genauso mit Christus eins gemacht und mit Jesus hineingenommen in die Dreieinigkeit. Ja. Deswegen, also nicht nur Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in dir, sondern mit Vater, Sohn und Heiligem Geist in dir bist du hineingenommen in die Dreieinigkeit wieder. Also in dir, um dir, auf mir, oben, unten, rechts, links. Ja? Wie krass. Ja? Und Gott liebt es, in dir zu leben und in dir aktiv zu sein. Ja? Er will, dass die Ströme lebendigen Wassers aus deinem Inneren sprudeln. Er will, dass die Schönheit und das Glück und die Liebe, die er in dich ausgegossen hat, dass die aus dir heraussprudeln, dass alle seine Kinder um dich herum gesegnet werden. Ja? Er will, dass die Heilung der ganzen Schöpfung, die Wiederherstellung aller Schöpfung, die in Jesus schon begonnen hat, dass die aus dir heraussprudelt und dein Apfelbaum mehr Früchte bringt, weil er gesegnet ist, dass er in deinem Garten wachsen darf. Ja, deswegen ist es mit Heilung eigentlich so einfach, theoretisch, theologisch. Ja, dass wenn ich meine Hand jetzt auf den Günther, nein, Werner. Werner, oh sorry, Günther ist da hinten. Ja, ich lerne noch. Wenn ich da auflese, legt automatisch Jesus, der Vater und der Heilige Geist seine Hand auf den Günther.
Werner.
Und auf den Günther auch. Und auf die Gerda. Auf euch alle, ja? Weil die haben genug Hände. Und es geschehen die Dinge, die halt dann passieren, wenn Jesus einem die Hand auflegt. Ja? Und du stehst da und sagst, ehrlich jetzt? So habe ich ja noch nie gedacht. Ja, ich habe immer gedacht, ich müsste fasten, dass was passiert. Ja, oder 8 Wochen in Sprachen beten oder Bill Johnson hätte mir die Hände zuerst auflegen müssen, weil der hat's ja, oder was habt ihr für so Heroes hier? Ja, keine Ahnung. Ja? Und Gott liebt es, in dir zu leben und durch dir aktiv zu sein. Ja? Wow, durch mich? Wer bin ich denn? Genau deswegen. Ja? Das ist die wahre Beziehung zu und aus Gott als sein geliebtes Kind. Und da kommt dann auch raus, diese wahre Beziehung zu Menschen. Stell dir vor, Vater, Sohn, Heiliger Geist und ich kommen auf dich zu und begegnen in dir Vater, Sohn und Heiliger Geist und dir. Wow, was für eine Gemeinschaft der Heiligen, was für eine Power des Heiligen Geistes. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das predige, da ist Power da. Ja, das ist da. Und auf einmal, oder wenn du, macht es auf einmal Sinn, boah, ich bin ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, alle Gaben des Heiligen Geistes sind ja schon in mir. Sind schon alle aktiv, ist ein anderes Thema. Ja? Aber das heißt ja auch, die ganze Liebe Gottes, die unendliche Liebe Gottes sein, ist in mir. Und das heißt, so wie ich dir mit der ganzen Liebe Gottes begegnen könnte, könntest du mich mit der ganzen Liebe Gottes zurücklieben. Und was lesen wir in der Apostelgeschichte? Seht, wie haben sie einander so lieb. Da steht nicht, wie viele Wunder passieren, was für krasse Worship-Gottesdienste die haben mit der wildesten Lichtshow in der Jerusalem Ultra Mega Church. Da steht, wie haben sie einander so lieb. Ja, das ist dieser. Und wenn du in eine Gemeinde kommst, wo ja, es noch Wachstumspotenzial bei Liebe gibt, dann braucht es das Evangelium, das von der Liebe Gottes verkündigt. Ja? Und manchmal fragt man sich dann, was muss ich denn jetzt eigentlich noch machen? Und die Antwort ist, nichts mehr. Weil Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Das war einmal und das hat gereicht. Ja, unser Pastore in Passion hat am Donnerstag im Mitarbeitergebet nochmal gesagt, es gibt diese verrückte Szene, warum Mose das gelobte Land nicht sehen durfte. Er hat zweimal auf den Stein geschlagen, der das Wasser gab, und Christus kann nicht zweimal gekreuzigt werden. Bäm! Ja, So hat er es ausgelegt. Spannende Auslegung. Ich finde es cool, sowas. Ja, ja. Aber das bedeutet, weil es wirklich vollbracht ist von Jesus, musst du es nicht mehr vollbringen. Wenn in deinem Glauben ein Damit steckt, stecken wir noch im alten Bund fest und nicht im Evangelium. Was heißt das? Wenn ich noch ein Opfer bringen muss, damit mir vergeben ist, wenn ich noch dies oder jenes tun muss, damit der Segen Gottes kommt, wenn ich noch mich so und so verhalten muss, damit Gott mich endlich liebt und mir gnädig und barmherzig ist und mich reich, schön und was auch immer macht, dann stecke ich noch im Opfersystem von Mose fest. Und es ist noch nicht, und ich bin noch nicht, oder die Offenbarung, dass es vollbracht ist, ist noch nicht in mein Herz eingesickert. Weil nach dem Kreuz kann ich nur noch sagen, weil ich geliebt bin, liebe ich. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich vergebe, weil mir schon lang vergeben ist. Ich lebe in der Fülle Gottes, weil die Fülle Gottes ist in mich ausgegossen. Ich gehe in den Gaben des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist schon lang in mir wohnt. Ich kann denken wie Jesus, handeln wie Jesus, fühlen wie Jesus, weil ich eins mit Jesus bin. Das ist das Evangelium. Das ist ein Weil, kein Damit. Ja? Und auf einmal merken wir, und wir kommen alle aus Familien, wo man ein braves Kind sein musste, damit Papa und Mama stolz auf einen sind. Ja, das ist, weißt du nicht, okay, oh, leg mir die Hände auf, ja. Oder du musstest deine schönste Hose anziehen, damit die Oma zufrieden mit dir ist. Oder im Schwäbischen, du musst die Kehrwoch machen, ja, sonst ist das mit dem Platz in der Dorfgemeinschaft echt schwierig. Ja, oder du musst im Männergesangsverein sein oder im Fußballverein, weil sonst gehörst du nicht wirklich dazu. Ja? Bei Jesus ist alles anders, weil es schon alles vollbracht ist. Ja? Und deswegen ist die Botschaft vom Kreuz so krass. Und deswegen flippt der Paulus bei den Galatern so aus, weil die sagen, ja, du musst dich noch beschneiden lassen als Mann. Ja? Und da sagt halt dann der Paulus, und natürlich, wenn man die historischen Umfelder, da gab es irgendeinen Kult, wo die Männer sich entmannt haben, um irgendwie einem Götzen zu dienen. Ja? Dann sagt der Paulus, dann mach doch. Ja? Aber das ist nicht das Evangelium. Ja? Das ist nicht das Evangelium. Aber trotzdem, und jetzt haben wir diese Ressource, das, wo wir die ganze Zeit dachten, wir müssten Gott noch gnädig stimmen, die ganze Energie. Wir müssten noch mehr tun, damit endlich der Segen kommt. Ja? Oder in der Seelsorge. Ja, du musst noch die letzten Sünden deiner Vorfahren ausgraben. Auch wenn sie der Heilige Geist gar nicht gezeigt hat. Ja? Puh, damit endlich der Segen fließt oder damit du irgendwie frei wirst. Antwort, eigentlich nicht. Ja? Und wenn der Heilige Geist sagt, du denkst noch wie deine Vorfahren, wie wäre es, wenn du dein Denken mal erneuern lässt? Andere Geschichte. Oder unser Fühlen, ja? Oder was auch immer. Das ist nochmal was anderes. Aber eigentlich, weil wir mit Christus auferstanden sind, wir sind mit ihm gestorben und auferstanden, ist das alte Leben vorbei und wir leben jetzt das neue Leben der Kinder Gottes. Ja? Und darin steckt natürlich auch, und das wisst ihr alle, der Tod und der Teufel und alle Auswirkungen davon sind von Jesus am Kreuz restlos besiegt. Ja? Versucht der Teufel immer noch, natürlich, ja? Aber wie Luther schreibt, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ja? Und wenn die Welt voll Teufel wäre, es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren und so weiter. Genau, also der Feind ist besiegt. Wenn ich aber gar nicht weiß, dass der Feind besiegt ist, ja, also ich hatte gestern, vorgestern jemand im Gespräch, der kam und sagte, mein ganzes Leben ringe ich immer mit Dämonen. Die kommen nachts zu mir ins Zimmer und dann muss ich sie zurückweisen und dann muss ich das machen, dann muss ich wieder fasten und beten und Salböl auf die Wände. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, sein Leben war schon immer ein Kampf, schon seit seiner Zeugung. Und dann habe ich gesagt, aber schau, Jesus hat doch schon alles für dich vollbracht. Du müsstest nicht mehr kämpfen. Du dürftest im Sieg von Jesus stehen. Und er guckte mich an, was meinst du? Ja? Und das ist dieses Spannende. Natürlich wird es der Feind versuchen, das ist nicht die Frage. Aber wenn du dann noch denkst, ich muss es selber schaffen, dann hast du schon verloren. Wenn du aber kommst und sagst, mein Jesus, in dem ich bin, ja, Feind, du musst erstmal in Jesus rein, um an mich dran zu kommen, das wird dem Feind nicht gelingen. Ja, er wird zwar draußen ein großes Theater veranstalten, definitiv, aber die Frage ist, bin ich vom Theater des Feindes beeindruckt oder bin ich ergriffen von meiner Position in Jesus, in der ich bleibe? Gute Sache, ne? Genau, und das bedeutet auch, wenn du schon immer wissen wolltest, wo das Reich Gottes ist, hier, wo ich bin, ist Reich Gottes. Punkt. Mit allen Auswirkungen und mit allen Konsequenzen. Wo ich bin, ist Christus in mir und um mich die maximale Autorität. Natürlich, die ganze Welt gehört ihm schon. Ja, er hat sie erkauft und er hat bezahlt. Da gibt es auch nichts mehr zu verhandeln. Aber wo ich bin an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, ich bin wandelndes Reich Gottes. Wo ich bin, ist Leben und ist Licht und ist Gnade und ist die Kraft des Kreuzes. Yes? Und da ringen wir manchmal noch, weil unsere Arbeitsplätze, die machen das uns manchmal nicht leichter. Ja, aber ich träume davon und ich habe ein Zeugnis schon gehört in meinen über 50 Jahren jetzt von einer Intensivkrankenschwester, die hat gesagt, irgendwann ist ihr das aufgefallen, wo ich bin, ist Leben. Und irgendwann kam der Moment, wo das so offenbar wurde, dass in ihrer Schicht keiner mehr gestorben ist. Ja, das hat sich dann irgendwann im Krankenhaus rumgesprochen, so wenn die da ist, dann stirbt keiner. Ja. Ich glaube, das ist ein Ausblick, wie reich Gottes Leben in dieser Welt ist, oder? Das ist ja das Tolle im Johannesbrief. Wie er, so sind auch wir in der Welt. Ja? Und natürlich die Chance, dass es dann auch immer mal wieder knistert, weil da, wo wir auftreten, kommt es zur Konfrontation zwischen Licht und Finsternis. Aber macht nichts, weil immer noch das Licht strahlt in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Genau. Es ist die gute Nachricht, dass die ganze Fülle Gottes schon in dir ist und du mit Jesus immer mehr davon entdecken darfst. Das wird mein Ende der Predigt morgen sein. Das kündige ich euch schon mal an, weil Paulus betet schon für die Epheser und der Epheserbrief ist so krass und voller Herrlichkeit. Aber Paulus betet, dass er die Augen unseres Herzens öffnet, dass wir endlich die ganze Länge, Breite und Höhe und Tiefe des Erbes der Heiligen erkennen. Weil dann würden wir auch so leben, ja? Wenn, keine Ahnung, wir haben einmal sowas, ungefähr sowas erlebt. Uns ist ein Auto kaputt gegangen und ich war nicht glücklich, ja? Weil ich gedacht habe, ist das jetzt ein Angriff des Feindes? Habe ich verborgene Sünde, dass das Auto kaputt gegangen ist? Aber es war halt, glaube ich, ein Citroën. Okay. Ja, ja, es war menschlich. Und dann habe ich irgendwelche alten Unterlagen angeguckt und habe auf einmal einen Versicherungsschein von der Martina in der Hand gehabt und habe gesagt, Schatz, ich habe hier einen Versicherungsschein von dir, von einer Lebensversicherung. Das Datum ist lang vor unserer Hochzeit. Was ist denn mit dem? Da zahlen wir gar nichts. Dann hat sie gesagt, ich weiß auch nicht, das hat mein Papa mal für mich angelegt und was weiß ich. Und dann habe ich dort angerufen und sagt eine Stimme, wow, Sie gehören zu unseren Dateileichen. Ja, da sind so und so viel 10.000 Euro drauf. den dürften sie auch ausleuchten und dann haben wir uns davon ein neues Auto gekauft. Ja? Und ich glaube, das war für mich wie so ein Zeichen, das ganze Erbe Gottes steht mir zur Verfügung, nicht nur eine kleine Lebensversicherung bei irgendeiner schwäbischen Bank, was auch cool ist, weil es hat uns ein neues Auto gebracht. Ja? Oder war es der Toyota, der kaputt ging? Ach, keine Ahnung, egal. Und dann haben wir den Peugeot davon, den Citroën davon gekauft. Ach, genau. Aber was wir haben, ist nicht nur eine Lebensversicherung auf einer Bank. Wir haben die ganze Fülle Gottes. Wir haben alle Gaben des Geistes. Wir haben alle Wirkungen des Geistes, alle Manifestationen, alle Früchte des Geistes. Das ganze Wesen von Jesus lebt in uns. Das ganze Wesen des Vaters lebt in uns. Wow! Ich finde, das ist eine ziemlich gute Nachricht. Und um das nochmal zusammenzufassen, Gott lebt in dir, um dich und durch dich. Du bist eins mit Gott und ganz spannend, du wirst es auch nicht mehr schaffen, uneins mit ihm zu werden. Ja? Das ist dieser zum Beispiel der spannende Satz in Johannes 14, sagt Jesus zum Beispiel, da streite ich mich dann immer mit manchen Pfingstlern, die sagen, nein, du kannst den Heiligen Geist so betrüben, dass er dich verlässt und nie mehr wiederkommt. Sage ich, in meiner Bibel steht, der Heilige Geist wird in euch, bei euch sein, in Ewigkeit, sagt Jesus. Wer hat mehr Recht? Ja, okay, Recht haben ist eigentlich fast schon Baum der Erkenntnis, aber okay. Ja, aber du bist eins mit Gott. Und du darfst jeden Tag mehr entdecken, wie eins du mit Gott bist. Ja? Und du warst und du bist und du bleibst immer zuerst geliebt. Ja? Wenn man sich mal als Seelsorger in die Folgen reinkniet, was passiert, wenn ein Kind nicht geliebt wird oder sich nicht geliebt fühlt, was entwickelt das für auch selbst destruktive nach innen oder außen Schutzmaßnahmen, um irgendwie an Liebe zu kommen. Ja, da gruselt es den Seelsorger. Wie gut, dass es Seelsorge gibt. Aber wenn wir auf einmal alle aus Liebe beginnen zu lieben, werden unsere Gemeinden nicht mehr die gleichen sein. Und das Spannende auch ist, dir ist vergeben. Tatsächlich auch die Dinge, die du in Zukunft noch machen wirst, weil Jesus am Kreuz schon alle Sünde aller Menschen der ganzen Weltzeiten getragen hat. Und dann hat er auch noch gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was schätzt ihr, hat der Vater das Gebet erhört oder gesagt hat, nee, 50%. Dir ist tatsächlich vergeben. Hast du dir vergeben? Ist ein ganz anderes Thema. Hast du denen vergeben, die an dir gesündigt haben? Nochmal ein anderes Thema. Ja? Aber Gott hat dir vergeben. Und dann ist auf einmal das Wort, das Luther als Buße übersetzt, im Griechischen vielleicht schon mal gehört, Metanoia, ja, dieses Umdenken, Umkehren, dann ist es eigentlich noch die Umkehr in dieses Denken und Fühlen, mir ist vergeben. Und wenn ich jetzt noch sündige, dann laufe ich so schnell ich kann zum Thron der Gnade, weil da gehöre ich hin und empfange wieder Umdenken, Umkehren, Reinigen und Heilung. Und du musst dir die Ewigkeit nicht mehr verdienen. Oh, ja, nicht mal durch, jetzt wird's steil, nicht mal durch das Werk deiner Handhebung im evangelistischen Gottesdienst. Ja, weil wenn die Ewigkeit davon abhängen würde, dass du was tust, dann wäre das nicht aus Gnade. Ja. Mein Verdacht und die orthodoxe Kirche, anders als die katholische oder die protestantische Kirche, gibt mir da sogar recht, dass Bekehrung eigentlich der Moment ist, wo ich aufhöre, diese Tatsache abzulehnen, dass mir schon vergeben ist und dass mit Jesus die ganze Schöpfung schon mitgestorben und mit auferstanden ist. Ja, quasi, ich kehre um in die Wahrheit, in die Realität Gottes, die schon lange vor meiner ersten menschlichen Realität gesetzt war. Ganz spannend. Ja, auf einmal macht wieder Kindertaufe Sinn, aber das ist ein... Ja, gehen wir nicht hin. Lasst euch alle taufen, ist gut. Ja, das Reich Gottes ist komplett in dir, lass es raus. Ja, oder mach dich zuerst auf den Weg zu entdecken, was da schon an Reich Gottes in dir und um dich ist. Und manchmal braucht man Hilfe. Das heißt dann Jüngerschaft. Ja? Jüngerschaft ist kein Gemeindeverhaltenstrainingskurs. Jüngerschaft ist, dass du erkennst, wer Jesus ist und wer du in Jesus bist und das in dir entdeckst und auslebst. Puh, ja, ich habe immer gedacht, Christsein heißt brav sein, bis Jesus gesagt hat, nö. Und dann war ich auch sauer. Hättest du mir nicht früher sagen können, sagte ich, sag's schon seit 2000 Jahren. Ja, und das Spannende ist, es gibt noch so viel mehr. Und der Seelsorger in mir lächelt und sagt, und es ist alles wahr. Selbst wenn du es noch nicht ganz oder nicht immer rational erfasst oder emotional gespürt hast. Ja? Und das ist dieses spannende Ding im Leben. Ohne diesen Satz wären wir wahrscheinlich, im Süddeutschen gab es mal eine Sekte, die hat das auch so gepredigt, die hat aber diesen Satz vergessen. Und irgendwann haben die Leiter gesagt, ich bin wie Jesus und ich darf lieben wie Jesus. Und sie haben sich 5 Frauen genommen. Ja, diese Sekte hieß damals Wort und Geist. Ja, die Woggies. Ist ganz spannend, Seelsorge mit einem Aussteiger von da zu machen. Weil in dem Moment, wo Jesus Mensch geworden ist, diese Inkarnation heißt es bei den Kirchenvätern, bedeutet es, er hat mit allem mit uns mitgefühlt. Er kennt dieses Gefühl von, ich bin allein, obwohl wir nicht allein sind. Er kennt das Gefühl von Hilflosigkeit, wo doch der Helfer, der Heilige Geist schon mit allem in uns wohnt. Er kennt das Gefühl von, mein Gott, warum hast du mich verlassen, obwohl er nie verlassen war. Auch am Kreuz ist die Dreieinigkeit ja nie auseinandergebrochen. Aber er hat mit uns diese tiefste Lüge nachvollzogen, diese gefühlte und gedachte Trennung von Gott, die gar keine Trennung wäre, wenn wir Gott kennen würden, wie er uns kennt. Und so lade ich euch ein, dass wir miteinander, das war jetzt die Grundlage, dass wir miteinander Schritte in diese Weite des Evangeliums gehen, ja, und dass wir Schritte tiefer in die Liebe gehen, ja. Ich könnte euch wahrscheinlich garantieren, dass wenn hier offenbar wird, dass das der Ort in Frielendorf ist, wo die spürbarste, manifesteste Liebe und Annahme vom ganzen Dorf ist, dann müsst ihr bald anbauen. Ja? Aber alles beginnt, dass Jesus in mir offenbart, wie sehr ich schon geliebt bin und ich von dieser Liebe weitergebe. Ja? Oder Geistesgaben oder Heilung oder Versorgung. Ja? Wenn ich erkenne, wie versorgt ich schon bin, ja, dann kann ich großzügig auch andere versorgen. Dann macht es gar nichts. Ja, und da kann ich euch ermutigen, macht es doch mal, probiert mal aus. Fragt mal Jesus, wie viel soll ich da oder dorthin spenden? Dann häng noch eine 0 dran und spende. Und lass dich überraschen, wie Jesus dir das zurückgibt. Ja, und dann wirst du aber auch zwischendrin merken, wie deine Seele vielleicht quietscht. Ja, Und dann hast du da die Chance, sagen, Jesus, kannst du genau da reinkommen, weil da glaube ich es noch nicht. Ja? Da verstehe ich es noch nicht. Jesus, offenbar mir deine Fülle, weil dann kann ich aus der Fülle geben. Ja? Wie wunderbar. Für heute Morgen, glaube ich, mache ich hier einen schönen Punkt und würde auch öffnen, habt ihr Fragen dazu? Oder bestätigt das alles das, was ihr seit Jahrzehnten gepredigt und gelehrt bekommt? Oder alles dazwischen?
Agnes. Es gibt eine Bibelstelle, die mich immer beschäftigt, da heißt es, Gott hat Gefäße zum Guten und zum Bösen geschaffen.
Die Gefäße zur Ehre oder zur Unehre, spricht denn der Ton zum Töpfer? Ist das Römer 9 da hinten?
Weiß es jemand anders?
Sag mal, wie er heißt.
Gott hat Gefäße ja. zum Guten und zum Bösen geschaffen.
Ja. Nee, da gibt es auch einen Töpfer, spricht denn der Ton zum Töpfer, das ist Jesaja oder Jeremia, aber es gibt es nochmal, Paulus, hol das Paulus, dass Gott weiß,
ich weiß es nicht.
Genau, da ist dann die Frage, wie gewichte ich welchen Vers? Ja? Wie zeigt mir der Heilige Geist Dinge? Ich komme aus der Perspektive, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis des Heils kommen. Ja?
Was werden alle gerettet,
oder? Warten wir noch ein bisschen ab, was heute Mittag kommen könnte. Vielleicht hat Jesus ja noch ein Ass im Ärmel. Sein Gewand ist groß und er hat Zeit. Aber das ist das Spannende, leben alle Menschen so? Also in dieser, wow, Jesus lebt in mir. Das ist Römer 1, sie hätten Gott erkennen können aus seinen Werken, aber sie haben ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm gebührt. Ja, dieses, jeder Mensch hat, weil eben als Geschöpf Gottes, diese Ahnung der Ewigkeit oder dieses, hat er, das ist Prediger hin, der hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Jeder Mensch hat diese Ahnung, da ist was, da ist jemand. Ja,
Das suchen ja heute auch viele, aber gehen
genau, in einen anderen Bereich. Genau, aber geschaffen sind die Gefäße immer noch von Gott. Ob ich mich jetzt in Gedanken und Worten und Werken und Gefühle so weit von Gott trenne, dass meine Gottes Ebenbildlichkeit so unkenntlich ist, ja, dann bin ich immer noch von Gott geschaffen. Ja. Aber da würde ich, was du auch ansprichst, ist ja einer der Paradeverse für einfache und doppelte Prädestination bei den Neokalvinisten. Ja. Und einfache Prädestination ist genau das, dass die sagen, nur wenn Gott dich bestimmt hat, kommst du in den Himmel. Einfache Prädestination. Ja? Das sind die Erwählten. Ja? Genau, die anderen haben halt die 144.000, die anderen haben Pech. Doppelte Prädestination ist noch krasser. Die sagt nicht nur, Gott hat die eine Hälfte der Menschheit für sich bestimmt und die andere Hälfte hat er für die Hölle bestimmt. Frage ich zurück, ist das der Vater von Jesus, den Jesus verkündigt? Und die Antwort ist überhaupt nicht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Ja? Das ist der Wille. Gott will, dass sie gerettet werden. Gott war in Christus und versöhnte diese Welt mit sich selber. Ja? Er will es. Das heißt, dass das Gefäß ist immer noch göttlich, aber die Füllung, mit was fülle ich mich, ist nochmal eine andere Sache. Ja? Und sonst müssen wir im Himmel mit Paulus diskutieren, was er damit gemeint hat. Aber die Mehrzahl der Verse, ja, die Gewichtung, und das ist die spannende Gewichtung, nehme ich die große Runde, also die vielen Verse, oder lasse ich mich drausbringen von dem einen? Und trotzdem, und das ist das Coole an der Bibel, jetzt dürftest du, wie die Emma aus Jünger, dir von Jesus erklären lassen. Jesus, wo bist du denn da drin? In diesem Vers. brauche ich noch ein bisschen mehr Kontext vielleicht, ein bisschen mehr drumherum. Heiliger Geist, kannst du den Buchstaben lebendig machen von diesem Vers?
Das ist
hier
was für mich so eine Frage.
Ja. Gut. Aber es ist eine gute Frage. Ja. So würde ich darauf antworten. Und du darfst natürlich mit Jesus auch eine andere Antwort finden.
Schauen wir mal.
Ja. Solange du nicht denkst, dass Jesus dich zu einem Gefäß der Unehre geschaffen hätte, weil da würde ich dann Widerspruch einlegen. Und jetzt könnte ich auch schlussfolgern, wenn er es bei dir nicht macht, warum dann bei anderen?
Ja. Ja, aber wir haben doch gelernt, dass Sünde uns von Gott trennt.
Mhm. Trennt Sünde Gott von dir oder dich von Gott?
Wir sind getrennt oder haben den Zugang nicht durch Sünde. Und deswegen brauchen wir Jesus, weil er am Kreuz für uns gestorben ist und dass wir seine Rettung annehmen. Mhm. Das ist so mein evangelistisches Verständnis.
Ja. Mhm. Gut, so, das sagt man, wir dennoch sündigen, gehen wir zum Gnadenthron und
realisieren die Vergebung, die schon da ist. Das kommt nachher noch. Ich glaube, es gibt da einen Unterschied zwischen, wenn ich an Gott sündige oder wenn ich von Mensch zu Mensch sündige oder an mir selber.
Es gibt einen Unterschied in Sünde. Größer, kleiner, dicker, dünner?
Nee, nicht in Qualität. Sünde ist immer Sünde. Sünde ist immer destruktiv. Aber du kannst ja unten sündigen, so viel du willst. Das wird an Gottes Liebe zu dir ja gar nichts ändern. Aber was Sünde kaputt macht, mit Sünde handelst du ja gegen gegen deinen Schöpfungsgedanken. Du bist ja dazu geschaffen, eben nicht zu sündigen. Wenn du trotzdem, das ist quasi, du bist selbst destruktiv. Und das heißt, die Beziehung zu dir, zu deinem Nächsten und zu Gott nimmt Schaden aber von dir aus und nicht von Gott aus. Gott ist immer da und Gott geht ja auch gar nicht aus dir raus, wenn du sündigst. Aber deine Gedanken oder deine Gefühle, deine Wahrnehmung, die lässt nach. So verstehe ich das. Ja. Und das, was du sagst, ist eine sehr wesleyanisch-protestantische Predigt. Ja? Ich habe eine ähnliche gehört. Ich war letztes Jahr mit meinem Sohn auf einem christlichen Metal-Festival und da kam die alte Predigt, die ich schon seit 1983 nicht mehr gehört habe. Wenn du heute Abend heimfährst und du baust einen Unfall und stirbst, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Aber so, kein Druck. Ja? Und mein Sohn guckt mich an und sagt, Alter, ist das manipulativ? Und ich musste ihm recht geben. Das ist nicht das Evangelium, weil das ist eine Drohung mit Todesstrafe. Und das ist nicht vom Heiligen Geist. Wenn die Liebe Gottes die Furcht austreibt, weil die Furcht rechnet mit Strafe, und wo der Geist des Herrn ist keine Furcht. Das heißt, wenn irgendwas gepredigt wird mit Furcht, ist es nicht der Heilige Geist.
Und man könnte auch sagen, es ist ein Abfragen deines Standes und ein Aufzeigen von Konsequenz.
Das ist noch nicht ganz geklärt.
Ja, genau.
Also wenn er fragt ja damit, bist du bekehrt? Und wenn nicht, dann landest du eben nicht
mehr. Ja.
Das ist ein Aufzeigen von Konsequenz.
Genau, aber, und das ist jetzt wieder die Frage zum Beispiel, ich will eigentlich ja heute Mittag erst darauf kommen. Aber es ist eine gute Frage. Ja, könnte es sein, dass der Weg von Umkehr, den Gott für dich geplant hat, ein Offenbarwerden von dem ist, wer ich schon bin? Ja, also selbst also bei uns allen geht es ja so, in dem Moment, wo wir getauft wurden, wir sind auch danach noch in der Offenbarung Jesu gewachsen. Ja, das heißt, die Taufe an diesem Ding oder dieses Bekehrungsgebet ist ja eigentlich nur noch ein Ausformulieren von dem, was in meinem Herzen eigentlich schon präsent ist. Ja, also was weiß ich, Apostelgeschichte 10, Hauptmann Cornelius, während er noch predigte, fingen die alle an zu prophezeien und in Sprachen zu beten. Theoretisch würde man sagen, da müssen Sie sich irgendwo während der Predigt im Herzen irgendwas entschieden haben. Aber das scheint den Heiligen Geist überhaupt nicht gestört zu haben, weil er schon mal gefallen ist. Ja? Und dann hinterher haben sie gesagt, jetzt müssen wir sie halt noch taufen. Ja? Aber eigentlich war das Herz hatte sich schon umgekehrt. Vielleicht beim Cornelius noch viel früher, weil zu dem ist ja dieser Engel gekommen und hat gesagt, hey, schick mal zu dem Petrus und mach mal. Ja, genau, oder das gilt auch, steht auch heute Mittag in meinem Skript, mein Schwager ist immer wieder in islamischen Ländern unterwegs, ja, da bekehren sich die Leute, weil ihnen Jesus nachts begegnet. Und der hält keine solche Predigten, sondern da kommt Jesus und dann ist die Sache gegessen und das ganze Dorf bekehrt sich. Okay, ja. Mit Höllendrohung zu evangelisieren, sehe ich bei Jesus nicht. Ich mache es mal heute auch nicht mehr. Genau, deswegen lasst uns doch machen wie Jesus. Und dann ist die bessere Predigt, Mensch, wenn du wissen willst, wer du selber bist und wenn du eins mit Gott sein möchtest, Klammer auf, was du schon bist, dann mach's doch mit Gott selber. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, hier ist Jesus, der hat gezeigt, wie der Vater ist. Und du darfst, wie der reiche Jüngling, dich umdrehen und weggehen. Gar kein Problem. Aber das heißt, du wendest dich vom Leben ab. Ja, und du wendest dich von Gottes Liebe ab, aber nicht, Gott wendet seine Liebe nicht von dir ab. Ja, oder verlorener Sohn, selbst als er zurückkommt, sagt der Vater nicht, er war tot, sondern er war wie tot. Er war immer noch mein Sohn. Ja, selbst bei den Schweinen in der maximalen räumlichen und emotionalen Distanz zu seiner wahren Identität als Sohn. Also, coole Sache.
Ich würde ja grundsätzlich jetzt dem allem zustimmen können, obwohl ich bei manchen Punkten das als eine sehr als eine Gratwanderung empfindet, ja, ob es nicht in die Allversöhnung gibt. Weil die Wiedergeburt ist ja das ist ja auch ein Geheimnis. Und warum komme ich zur Wiedergeburt? Ja, manche Fragen können wir einfach nicht klären. Aber die göttliche DNA kommt doch mit der Wiedergeburt, von der Jesus spricht, in uns und nicht von Geburt an.
Spannende Frage. In der orthodoxen Kirche ist die Wiedergeburt der Moment der Offenbarung, wo ich erkenne, ich war schon immer aus Gott geboren und habe nur bisher anders gedacht, anders gelebt.
Das ist eine andere Formulierung, aber es kommt doch an den Punkt, wo sich was in unserem Geist verändert. Nicht nur in unserem Denken, sondern der Geist wird ja neu. Ich würde sagen, ohne den Glauben und die Annahme der Erlösung Jesu ist unser Geist, wir sind gerecht aus Glauben. Vorher ist unser Geist Mensch, haben wir zwar einen menschlichen Geist, und der Geist ist tot und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Da geschieht was ganz Neues, Göttliches an uns.
So wird es in vielen charismatischen Pfingstgemeinden, freien Gemeinden gelehrt, ist aber nicht die Verkündigung der Apostel. Es ist nicht die Verkündigung der Kirchenväter, sondern da ist die Wiedergeburt der Offenbarungsmoment, dass ich schon immer aus Jesus geschaffen wurde, dass sein Geist schon immer in mir gelebt hat, aber die Folge aus der Nicht-Offenbarung oder diesem Nicht-Damit-Verbunden-Sein mit Gedanken, mit Gefühlen, auch vom Wissen her, deswegen braucht es ja die Verkündigung des Evangeliums.
Was meint denn Jesus, als er mit Nikodemus spricht?
Er sagt, du musst von oben geboren werden, neu geboren werden, und trotzdem sind wir alle Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und sein Geist wird im Moment der Zeugung in uns hineingehaucht, weil sonst würden wir nicht kein lebendiges Wesen.
Ja? Der Lebensgeist.
Genau, aber das ist der, er nimmt Geist von seinem Geist. Es gibt nur einen Geist des Lebens. Ohne quasi dieses ganz Spannende, dass es kein Leben ohne Gott gibt. Ja? Aber es braucht diesen Heiliggeist gewirkten Offenbarungsmoment, der alles neu macht. Aber neu macht nicht im Sinne von da war nichts und jetzt ist was, sondern dieses Neumachen zu dem, es ist schon alles da. Der Heilige Geist in dir kann nicht sterben.
Ich habe ja nicht gesagt, dass da nichts war, ja, sondern dass der Geist das, nicht dieses Leben, dieses göttliche Leben in sich hat. Also in dem Sinn, dass ich wie Gott bin. Ich bin zwar eine Schöpfung, aber durch die Wiedergeburt, würde ich sagen, genau, habe ich die DNA und die Mentalität und die Identität Gottes in mir.
Das ist eine spannende Frage. Ich stehe an dem Punkt, dass jeder schon immer als Geschöpf göttliche DNA hat und dass Bekehrung, also dieses Werk Johannes 14, dass der Heilige Geist die Welt davon überführt, dass sie nicht an Jesus glaubt, das braucht ja schon das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Das heißt, er war schon immer da, wir hatten schon immer göttliche DNA, aber es braucht die Offenbarung, dass es da ist und wie es da ist, damit ich aus dieser Fülle dann leben kann.
Das ist richtig, dass ich die Offenbarung brauche.
Ja.
Aber da kommen wir dann wieder zu Ihrer Frage, gell? Wer bekommt die Offenbarung und wer nicht?
Genau, aber dazu verkünden wir ja das Evangelium. Und dann
da können wir gar nicht alle Fragen beantworten. Ja. Da ergebe ich mich einfach in die Gerechtigkeit Gottes.
Wunderbar, ja. Ja. Also ich mache bewusst nicht, ich kann euch nur mitteilen, was der Stand meiner Offenbarung heute ist. Und ich weiß, dass das, was ich euch sage, das ist der Stand meiner Offenbarung. Ja? Und ich komme da aus einer Mischung aus Kirchenväter und Dreieinigkeits-trinitarischer Schwerpunkt und solche Sachen. Aber ja, oder orthodoxe Kirche, ja. Und was ich gemerkt habe, ist, aber das ist natürlich jetzt wieder mein Ding, je mehr ich mich in diese Richtung bewege, umso mehr klingt das für mich, wie das, wer Jesus ist, was er gelebt und was er gelehrt hat.
Das bringt es auch sehr gut rüber.
Danke, danke. Ja. Genau,
und zwar, dir ist alles vergeben. Kann man natürlich auch den Satz, dass Jesus die Sünde der Welt alle getragen hat. Aber ich finde den Satz so nicht im der Bibel wieder. Du hast ein bisschen unterschieden, Gott, ja. Menschen, oder zu mir selber, dass der Unterschied dabei ist. Aber ich denke trotzdem doch, dass dieses, weil Jesus ja auch ganz viel zur Vergebung aufgefordert hat. Und das hat er ja nicht für den alten Bund gemacht, aber manchmal sagt, also es gibt ja Richtungen, die sagen, Jesus wäre auch noch im alten Bund gewesen. Also finde ich ein bisschen extrem. Also ich würde da lieber, das weiß ich nicht so genau, dir ist alles vergeben. Natürlich in der Gesamtschuld der Welt ist mir alles vergeben, aber die konkreten Sachen.
Genau, das
ist.
Genau, das kommt heute Mittag noch, wenn Jesus sagt, oder wenn Paulus sagt, wenn Jesus sagt, vergebt einander, wie ich euch vergeben habe, dann ist es die Vergebung von Mensch zu Mensch. Und wenn ich zu Gott komme und sage, ja, vielleicht ist es auch eine Wortklauberei, ja, wenn ich komme und sage, Vater, vergib mir, sagt Jesus, habe ich schon am Kreuz. Ja? Wenn ich zu Jesus komme und sage, vielleicht wieder verlorene Sohn, Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt und so weiter. Jesus sagt immer, ich habe dir schon vergeben. Aber diese Vergebung, die Spuren hinterlassen hat, in der Welt, das war immer die Sünde von Mensch zu Mensch oder die Sünde an mir selber. Die braucht klare Vergebung und Umkehr, dass die eben nicht mehr weitergeht. Ja. Und weil sonst bricht da wieder Beziehung zwischen Mensch und Mensch und von mir zu Dings. Und wenn ich eben auch mein Denken nicht ändere, dieses Metanoia, dann werde ich auch weiterhin quasi, dann wird es schwierig, dann würde Gott mir gerne natürlich, dann steht alle Gnade, da wo die Sünde mächtig ist, ist natürlich die Gnade umso mächtiger, aber ich nehme es gar nicht an. Und dann habe ich ein Problem.
Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause, denn wenn du nachher das Thema noch hast mit Vergebung, wir haben hinterher noch mal eine halbe Stunde oder Zeit eingeplant, wo noch mal Fragen gestellt werden können. Seid ihr damit einverstanden? Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Das Essen gibt es wahrscheinlich auch gleich. Sonst, ich glaube, sonst sind wir noch eine halbe Stunde hier in der Diskussion. Ja. Aber ich weiß nicht, es war noch nicht ganz fertig.
Vielleicht kann sie quasi nicht mehr da sein. Nochmal.
Ja.